Ja, wir sind in einer Predigtreihe. Wir haben sie genannt angekommen. In dieser Predigtreihe gucken wir uns zusammen den ersten Petrusbrief, das erste Kapitel an, um einfach mal zu schauen, was unser wunderbarer Herr, was unser Löwe Aslan für uns getan hat. Worauf wir uns auch ausruhen können, worauf wir bauen können und was die feste Grundlage und unumstößliches Fundament unserer unzerstörbaren, unkaputtbaren Freude ist, die wir in unserem Leben haben können. Und falls ihr eure Bibeln mithabt, ich finde es immer wieder eine super tolle Idee, wenn wir unsere Bibeln mitbringen, nicht einfach nur deshalb, dass man die hier hat und ich gucken kann, wer denn auch wirklich Bibel liest, ja, sondern einfach, es ist eine gewisse Dynamik da drin, wenn man seine eigene Bibel mit hat, weil wenn man das in seinem eigenen Ding sieht, worüber man hier redet und dann vielleicht streichen, kritzeln, gelb markieren kann und dann zu Hause dasselbe wiederentdeckt, worüber man schon mal geredet, gesprochen, was man schon mal gesehen hat, da ist einfach was Besonderes, was man so nicht mitkriegt, wenn einfach nur so eine Folie angeworfen wird und wir dann so ein frisches Blatt Papier kommen. Das heißt, ist wirklich eine gute Idee, versucht, schleppt das schwere Teil gern mit euch mit. Okay, lass uns das angucken. 1. Petrus Kapitel 1 von die Verse 3 bis 8. Da schreibt Petrus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Darin freut ihr euch, die ihr in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird, und das Ganze zum Lob und zur Herrlichkeit und zur Ehre in der Offenbarung von Jesus Christus, also wenn er wiederkommt, diesen Jesus Christus, den ihr liebt, den wir lieben, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude euch freut und so das Ziel eures Glaubens erreicht, die Errettung eurer Seelen. Und wir haben gesehen, dass dieser Text etwas ganz Besonderes für unseren Alltag auch zu sagen hat, nämlich, dass diese Freude, nach der wir uns alle sehen, dass diese Freude beruht auf etwas, was Christus für uns getan hat und was uns niemand wegnehmen kann. Wir haben gesehen, dass worauf die Empfänger des Petrusbriefes sich freuen, vielen Dank, hier habe ich es auch nochmal unterstrichen, ist, es gibt mehrere Dinge im Text, was die Ursache ist, warum sie so jubeln, warum sie so eine glücklichen Christen im ersten Jahrhundert waren, trotz der Schwierigkeiten, die sie in ihrem Leben hatten. Sie freuen sich an der großen Barmherzigkeit, die Gott ihnen gegenüber hat, darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Sie freuen sich aufgrund der lebendigen Hoffnung, die sie haben, die garantiert wird durch die Auferstehung von Jesus Christus aus dem Toten. Also die Idee hier ist, die Hoffnung ist lebendig. Zum einen beinhaltet sie Leben, zum anderen ist sie nicht tot. Es ist nicht eine tote Hoffnung im Sinne von, es ist, die Hoffnung kann enttäuschen, vielleicht passiert es eben doch nicht, sondern sie ist lebendig. Sie lebt. Die Idee ist, das Ding ist real. Es lebt. Und dass die Hoffnung lebendig ist, dass sie real ist, dass sie lebt, wird durch das Leben, also wird durch die Auferstehung von Jesus Christus garantiert. Wenn Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist, dann ist die Hoffnung real und unkaputtbar. Und sie freuen sich an dem Erbteil, das Gott für sie bereitet hat. Und darauf werden wir heute so ein bisschen eingehen. Und das Interessante ist wirklich so diese Freude gegen alle Umstände. Die Freude, die Menschen zu der damaligen Zeit auch manchmal wirklich gegen alle Nachteile, die man als Christ auch hat. Also gegen das Lächeln der Arbeitskollegen oder wenn es eben schlimmer kommt, gegen alle Verfolgung, diese Freude im Herzen zu haben, das haben die Empfänger des ersten Petrusbriefes erlebt und das können wir auch erleben. Einer der meiner wirklichen Vorbilder in dieser Hinsicht ist Mike Bickle in Kansas City, den ich als Pastor für mehrere Jahre erleben konnte. Mike mit all seinen Schwächen und Stärken, wie jeder von uns, war mir wirklich ein Vorbild in folgender Hinsicht. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Als ich damals Ende der 90er Jahre hingekommen bin, hat Mike gepredigt über hauptsächlich so die Braut Christi und Jesus Christus als den Bräutigam. Und er hat wirklich so, ich glaube, so einen, wie soll man das sagen, so eine Seite mitgeschwungen oder eine Seite gespielt, die einfach Gott in der Gemeinde Christi in der damaligen Zeit erneuern wollte. Nämlich dieses Gefühl oder dieses Erleben oder diese Wahrheit neu zu entdecken, dass Jesus wie ein Bräutigam ist, der sich nach seiner Braut sehnt und der Leidenschaft hat für seine Braut. Und wenn ihr damals in Kansas City wart, Tausende von Leuten sind dahin gepilgert aus aller Welt. Das war wirklich ganz faszinierend. Du gingst eben auf die Toilette und das war halt nicht nur so ein Pissoir wie bei uns, ja, sondern da waren da keine 10, 20, ja, und es wurden alle Weltsprachen gesprochen und währenddessen man sich, keine Ahnung, da auf der Toilette war, konnte man so rübergucken, ach, wo kommst du her, ja. So, die Leute kamen von überall aus der Welt her und Gottes Gegenwart war einfach da und man konnte da so, weil es so ein Eishockey-Ring war, so entweder unten sitzen, so wie wir hier alle, oder so ein bisschen auf so einer Empore oder so einer Art Tribüne. Und währenddessen die Lobpreise noch geübt haben, ja, also das, was wir hier als nervig empfinden, wenn wir reinkommen, ja. Aber sie müssen das machen, damit wir in den Genuss des Lobpreises kommen, ja. Währenddessen dort die Lobpreise noch geübt haben, ja, mit all ihren falschen Akkorden, ja, standen die Leute schon auf den Emporen und die Tränen liefen einfach herunter, weil die Gegenwart Gottes, ja, und die Leidenschaft des Bräutigams da war. Und irgendjemand fragte dann mal Mike und sagte zu Mike, hey, wie ist das denn so, so ein weltberühmter Prediger zu sein? Wie ist das denn so, vor Tausenden von Leuten zu stehen und mit dieser Wortgewalt, die Gott dir gegeben hat, ja, zwei Sätze zu sprechen oder aus dem Telefonbuch zuvor zu lesen und trotzdem fallen alle Leute auf die Knie und weinen vor Freude, ja. Und Mike hat einfach gesagt, und ich glaube das, weil ich seinen Lebensstil auch gesehen habe, er hat gesagt, es macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Du kannst mich hier zum Hausmeister machen und ich bin noch genauso glücklich wie vorher. Es macht keinen Unterschied, ob du mich zum Toilettenreinigen einsetzt oder ob ich auf der Bühne stehe. An meiner Hauptberufung, die Leidenschaft von Christus zu genießen für mein Leben und ihn zurückzuleben, wird niemand jemals was ändern können. Und so hat er gelebt und ich denke, so lebt er immer noch. Und es war so ein Stück von dem, was die Leute hier, was Petrus hier beschreibt über seine Empfänger des Briefes. Da war etwas in ihrem Leben, etwas hat ihr Herz angerührt, wo sie eine unkaputtbare, unzerstörbare Freude hatten, selbst im Angesicht der manifesten Nachteile, die sie als Christen hatten. Und wir lassen uns das einfach mal angucken, in der Hoffnung, dass Gott in uns diese Freude, die natürlich in uns auch schon reingelegt ist, ausbricht in einem größeren Maße. Petrus schreibt hier, dass er uns aufgrund einer großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung neu wiedergeboren hat, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil. Und lass uns als allererstes mal angucken, was diese Wiedergeburt ist. Ein neutestamentlicher Wissenschaftler, Robert Guntry, hat also mal so eine Untersuchung gemacht und hat sich den Petrusbrief angeguckt und hat gesagt, das Erstaunliche ist, dass im Petrusbrief ganz viele Hinweise oder ganz viele ähnliche Wörter, ähnliche Konzepte wie im Johannesevangelium verwendet werden. Und hier haben wir tatsächlich eine Beispiele. Wenn Petrus schreibt, du musst von Neuem geboren werden, bezieht er sich wahrscheinlich direkt auf die Lehre von Jesus, die wir beispielhaft bei der Unterhaltung in Johannes 3 von Jesus mit Nikodemus haben. Und übrigens ist durchaus wahrscheinlich, dass ja Petrus, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, bei dieser Unterhaltung dabei war. Das heißt, hier kommt ein Pharisäer zu Nikodemus in zu Nikodemus heißt er zu Jesus in der Nacht und fragt ihn, was muss ich tun, um das Reich Gottes zu erben, sprich in den Himmel zu kommen. Und Jesus antwortete und sprach zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird oder von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus, eigentlich jemand, der es wissen müsste, sagt, hey, wie kann das sein? Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen, etc., etc.? Und dann antwortet Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, jetzt kommt eine Erklärung, wie man von Neuem geboren wird. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und worauf Jesus sich im Vers 5 bezieht, ist eine Bibelstelle aus dem Buch Hesekiel, wo diese Doppelkombi Geist und Wasser vorkommt. Vielleicht können wir jetzt mal genau Hesekiel und 36 angucken, Verse 25 bis 27. Und auf diese Bibelstelle bezieht sich Jesus, auf diese Verheißung bezieht er sich, wenn er sagt, du musst aus Geist und Wasser geboren werden. Denn hier ist prophezeit Hesekiel, was passieren wird in der Zukunft, und er sagt, oder Gott spricht durch Hesekiel, ich werde reines Wasser auf euch bringen, das ist das Wasser. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist, ja mal den Geist, seht ihr das? Wasser und Geist. In euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Können wir gleich mal so lassen. Das heißt, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat, ist, als er gesagt hat, du musst von Neuem geboren werden, ist tatsächlich so. Du hast auch du, Nikodemus, und das wollte er nicht wahrhaben. Ja, der Nikodemus hat gedacht, ich brauche ein bisschen Hilfe, 2, 3 Pflaster vielleicht von Gott her, und dann komme ich auch so irgendwo ins Reich Gottes. Aber Jesus sagt, du hast ein steinernes Herz. Und kein Mensch mit einem steinernen Herzen kann in die Gegenwart Gottes kommen. Du brauchst ein übernatürliches Wirken, was Gott an dir bewirkt. Du brauchst diesen neuen Bund, den Gott mit dir macht, indem er dich in Symbolsprache gesprochen reinwäscht mit reinem Wasser, deinen Heiligen Geist auf dir ausgießt. Du brauchst dieses Wirken Gottes. Es hilft nicht, an dir ein bisschen dran rumzuschustern, hier ein bisschen zu helfen, da ein bisschen Ermutigung zu geben, dann schaffst du das selber schon irgendwie ins Reich Gottes. Du brauchst eine radikale, du musst ein radikal neuer Mensch sein. Sprich, so wie wir ohne Jesus sind, wir sind einfach so korrupt, unser Herz ist so hart. Man denkt das manchmal gar nicht, ja? Das liegt aber einfach daran, dass wir so ein bisschen einen geistlichen Realitätsverlust haben. Wir denken, so schlimm sind wir ja gar nicht, ja? Wir machen nicht mehr falsch und denken nicht viel mehr böse als alle anderen Leute auch. Aber Gott kennt uns besser, wie wir sind. Und er sagt zu uns, wie wir sind ohne Jesus. Da ist so eine Hoffnungslosigkeit da. Das Herz ist so böse. Wir sind so kontaminiert mit Bösen, was wir auch wollen und zulassen, dass da keine erste Hilfe notwendig ist, das irgendwie wiederzubeleben oder vielleicht 3 Gipse drum machen oder so, ja, und 5 Verbände. Das ganze Ding muss sterben mit Jesus und ein neuer Mensch muss geboren werden. Und das hat Gott mit uns gemacht. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum es uns manchmal so schwer fällt, zu jubeln, dass Gott uns von Neuem geboren hat, weil wir verstehen gar nicht, welch dramatisch barmherzige Handlung uns widerfahren worden ist. Wir vergessen manchmal, dass in unserem natürlichen ohne Jesus, unserer natürlichen Existenz ohne Jesus, wir durchaus völlig zu Recht der ewigen Verdammnis gerecht verurteilt wären, dass es der Herrlichkeit Gottes nur entsprochen hätte, wenn er uns in Hoffnungslosigkeit gelassen hätte und uns in einer ewigen Qual überlassen hätte in alle Ewigkeit. Aufgrund der Bosheit unseres Herzens. Das ist keine übermäßig schlimme Strafe. Und wenn wir das verstehen, wenn wir merken, wo wir eigentlich sind, welche Verbrecher wir eigentlich waren vor Jesus, und wir dann merken, dass Gott uns Eigeninitiativ, monergistisch zu einer neuen Hoffnung geboren hat, alles in uns getan hat, was wir hätten nicht machen können, dann fangen wir an zu jubeln und sagen, Halleluja, ich liebe dich, Jesus, danke dafür, was du für mich getan hast. Er hat uns wiedergeboren zu einem lebendigen Erbe. Und dieses Erbe wird mit 3 verschiedenen Bezeichnungen, ich habe es euch in einer kleinen Minitabelle aufgeschrieben, bezeichnet: unvergänglich, unbefleckt unverwelklich. Unvergänglich bedeutet, es ist unantastbar durch den Tod. Der schlimmste Feind des Menschen kann dieses Erbe nicht anfassen. Es ist unbefleckt im Sinne von, es ist unantastbar durch das Böse. Das Böse kann ihm nichts anhaben. Das Erbe kann nicht kontaminiert werden. Es ist rein und heilig und perfekt und steht da. Es ist unverwelklich im Sinne von, es ist frei von natürlichen Werteverlusten. Sprich, es geht nicht kaputt. Ich habe meinem Sohn, weil ich letzte Woche in Frankfurt war, so ein kleines Mini-Flugzeug mitgebracht. Ja, und meiner Tochter so einen kleinen Plüschhasen. Ja, und beide sind glücklich. Das Blöde ist eben, ja, bei meinem Sohn, der spielt auf so eine Art und Weise, dass es keine 12 Stunden gedauert hat und das Futterrad von der Boeing 747 war schon wieder ab. Ja, das ist ein natürlicher Werteverlust. Ja. Und so geht uns das mit allen Sachen, die wir besitzen auf dieser Welt, ja, außer von unserem zukünftigen Erbe. Das wird an Wert nie verlieren. Das ist unkaputtbar. Was ist das Erbe? Ich glaube, was hier so ein bisschen mitschwingt, sind Sachen aus dem Alten Testament, die wir als Nichtjuden nicht, hier spielen Assoziationen mit, die wir als Nichtjuden nicht so richtig mitverstehen. Wir hören nur Erbe und denken mir so, naja, ich kann mich dran erinnern an meine Urgroßmutter, so der ganzen billigen Kram da in ihrer Küche, den sie hatte, ja. Mehr war da nicht. Und den Holzofen vielleicht, ja. Haben wir dann entsorgt noch zu DDR-Zeiten. Aber Erbe im Neuen Testament, da schwingt etwas ganz anderes mit. Und das ist es, was hier mitschwingt. Man hätte es kaum gedacht. Hier schwingt etwas von einer Person aus dem Alten Testament, nämlich von Abraham mit. Ganz oft, wenn vom Erbe gesprochen wird, haben wir entweder explizit oder implizit Abraham mit im Spiel. Und da gibt es auch die nächste Folie für 1. Galater 3, Vers 18. Hier sehen wir das ganz eindeutig. Hier heißt es, wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham hat Gott es aber durch die Verheißung geschenkt. Also Paulus im Galaterbrief zeigt eindeutig, dass Erbe etwas mit der Verheißung an Abraham zu tun hat. Und Petrus übernimmt dasselbe Konzept, ohne es uns explizit zu erklären, weil seine Empfänger in der Mehrzahl jüdischen Hintergrundes waren. Und hier müssen wir erstmal jetzt verstehen, was denn das mit Abraham zu tun hat und wo das Erbe herkommt und was das denn eigentlich ist. Ihr erinnert euch, im 1. Mose, im Kapitel 12, diesen riesengroßen Umbruch im ersten Mose. Bisher ging es im 1. Mose, es ging steil nach oben am Anfang, Schöpfung mit der Krone als Menschen, die Möglichkeit, dass Adam nie gesündigt hätte, einfach nur vom richtigen Baum gegessen hätte, ja, und in Ewigkeit mit Gott gelebt hätte, und leider ist es eben schiefgelaufen, und danach geht es nur noch abwärts, wie so ein Strudel. Wenn du das mal gucken willst, wie es passiert, tu einfach mal bei dir zu Hause, falls du noch bei dir im Bad eine Stöpsel hast, zieh einfach mal eine Stöpsel und da hast du eine Predigtillustration. Für 10 Kapitel aus dem 1. Mose. Immer weiter runter. Das passiert in diesen 11 Kapiteln. Und der riesengroße Umschwung kommt, indem Gott in gewisser Weise eine Stöpsel wieder reinsteckt und das Wasser andreht. Indem er sagt, aus dem Nichts heraus kommt Gott zu Abraham und sagt, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, was ich dir zeigen werde. Und das ist die Verheißung. Und wir dürfen nicht so schnell denken, dass das Land in Palästina war. Das gehörte dazu. Sondern was Gott Abraham versprochen hat, war mehr als Palästina. Sondern was er ihm versprochen hat, war eine Idee, nämlich die Idee des Landes tauchte nicht zum allerersten Mal auf, die Idee im Kapitel 12. Die Idee des Landes hatten wir schon im Kapitel 2, da heißt es nämlich, der Name des ersten Flusses ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut, denn dort gibt es Bedolacharz und den Schoamstein. Das ist eine Beschreibung des Paradieses. Das ist ein Land, wo es Gold gibt, wo es Edelsteine gibt. Das ist eine symbolhafte Beschreibung, wie wunderbar das Paradies war. Und dieses Land ist dem Menschen verloren gegangen. Und jetzt kommt Gott und sagt im 1. Mose Kapitel 12, ich bring dich in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und was Mose gehört hat, ist, Gott stellt mir dieses Land wieder her, was wir als Menschen verloren haben. Er stellt uns das Paradies wieder her. Das heißt, das Erbe,
1 plus 1 logisch zusammengerechnet, ist bei Abraham die Wiederherstellung des Paradieses gewesen. Ganz explizit macht es uns dann der Hebräerbrief, wenn er am 11. Kapitel von den Versen 8 bis 16 schreibt, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Seht ihr da wieder? Schon wieder zum Erbe. Schon wieder das Erbteil. Und was hat er denn, was hat er gehofft, was das Erbteil ist? Durch Glauben siedelte er sich an im Land der Verheißung wie an einem Fremden. Er ist nicht ans Land der Verheißung gekommen und hat gesagt, prima, das ist hier, wunderbar, hier lasse ich mich nieder, sondern Kanaan war so eine Art Vorgeschmack, so wie wir das ganz oft im Alten Testament haben. Wir haben einen irdischen Priester, der so einen komischen Turban aufsetzt und eine komische Kleidung hat, als eine Vorschau für den ultimativen Priester Jesus Christus. Wir haben ein Opfer von Tieren als eine Vorschau auf das perfekte Opfer. Wir haben das Land Kanaan als eine Vorschau auf das ultimative Land, was kommen wird, nämlich die Wiederherstellung des Paradieses. Und hier sehen wir, als Gott zu Abraham gesprochen hat, was hat Abraham geglaubt, was er kriegt? Er wohnte in Palästina, wie in einem fremden Land, in Zelten mit Isaak und Jakob. Das heißt, ich bleibe da nicht lange. Ja, ich weiß nicht, ob du lange in einem Zelt wohnen wirst. Das ist einfach nur, man macht das mal für 14 Tage im Urlaub. Eigentlich hat er was ganz anderes im Sinn gehabt. Er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das heißt, er hat etwas Zukünftiges erwartet. Das sehen wir dann auch in den nächsten Versen. Wir gehen einfach mal zum Vers 15. Wenn sie an jenes gedacht hätten, all das alte Land, wo sie hergekommen sind, von welchem sie ausgegangen wären, hätten sie Zeit gehabt, zurückzugehen. Jetzt aber trachteten sie, also Abraham und seine Familie, nach einem besseren, das heißt nach einem himmlischen Land. Das heißt, wir sehen, was Abraham erwartet hat, als Gott ihm ein Erbe versprochen hat, war nichts anderes als die Wiederherstellung des Paradieses. Und jetzt habe ich einfach Folgendes gemacht. Wenn also Petrus von der Wiederherstellung des Paradieses spricht, wenn er sagt, ihr seid zu einem Erbteil berufen worden und bei allen jüdischen Christen im ersten Jahrhundert es nur so geklingelt hat, bling, 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 das ist die Wiederherstellung des Paradieses, dann lass uns doch einfach mal angucken, was uns denn erwartet, wie es denn sein wird in der Zukunft, wenn Gott uns das Paradies wiederherstellt, damit die Freude in unserem Leben ausbricht. Und ich habe mir Folgendes gedacht. Anstelle wieder mal über den Himmel zu predigen, das war wirklich mein Lieblingsthema oder eines meiner Lieblingsthema, neben natürlich dem Löwen, der Aslan heißt. Anstelle das zu wiederholen, was ich schon zweimal dieses Jahr gemacht habe, anstelle zu wiederholen, wie angenehm es ist, Angesicht zu Angesicht vor dem exzellenten, faszinierendsten Sein des Universums zu stehen und sein Gefallen zu spüren in meinem Leben und in alle Ewigkeit zu merken, dass er Leidenschaft für mich hat, habe ich Folgendes gemacht. Ich bin einfach zu einem meiner Lieblingstheologen gegangen, Jonathan Edwards, und habe gesagt, was hast du denn so über den Himmel geschrieben? Und das gucken wir uns einfach mal so an. Jonathan Edwards hat gesagt, dass er hat versucht, seiner Gemeinde zu zeigen, dass wenn wir einen klaren Blick vom Himmel haben, wir hier auf dieser Welt anders leben. Und deshalb hat er immer wieder mal so ein paar Schnipsel in seine Predigten über den Himmel eingestreut. Und ich habe einfach mal so ein bisschen gesammelt am Wochenende und das mal zusammen etwas kompakter gemacht. Guck mal, was Jonathan Edwards zum als allererstes sagt. Hier sagt er, doch obwohl wir nur weniger als Insekten sind, ja gar nichts, ja weniger als gar nichts. Also im Sinn davon, wir sind als Menschen so klein im Gegensatz zu Gott und so unbedeutend. Hat Gott uns dennoch so hoch geehrt, dass er uns zu diesem Zweck erschaffen hat? Jetzt kommt eine Bezeichnung und eine Darstellung des Paradieses, wie es im Himmel sein wird. Seine herrliche Perfektion zu bedenken, ehrfürchtig, genüsslich und fassungslos erstaunt vor dieser Perfektion zu sein, seine unendliche Exzellenz zu genießen und zu besingen. Halleluja! Also, Jonathan Edwards, ja, man merkt es schon so ein bisschen, ja, er hat dasselbe Problem wie ich, er sucht so nach Worten. Und deshalb wiederholen sich so immer wieder so diese Idee von eines der Hauptworte, die Jonathan Edwards verwendet, ist sweet, also angenehm, Exzellenz Und eines seiner allerwichtigsten Worte, was ganz oft wiederholt wird, ist Beauty. Schönheit und Faszination. Und er sagt, was wir machen werden in alle Ewigkeit, ist, wir werden seine unendliche faszinierende Perfektion bedenken, darüber nachdenken, sie ansehen, in Ehrfurcht vor ihn stehen und sie genüsslich mit Furcht und Zittern genießen. Diese wunderbare Kombi. Und warum werden wir das machen? Nächste Folie. Aufgrund dessen, dass Gott in unendlicher Weise, und zwar in Bezug auf grandiose Attraktivität und brillante Vollendung, jegliches Geschöpf übersteigt. Also Jonathan Edwards sagt, nimm dir das Beste und das Schönste, was du dir vorstellen kannst, was Gott gemacht hat, und in grandioser Attraktivität und brillanter Vollendung in Perfektion übertrifft Gott all das, was wir uns überhaupt vorstellen können, den schönsten Gedanken, den du denken kannst, in unendlicher Art und Weise. Und Jonathan Edwards, für den war das nicht einfach nur so zu sagen, ja, das sind so ein paar schöne Worte, sondern er hat daran geglaubt, dass man ein Stück von dieser grandiosen Exzellenz und Perfektion in diesem Leben schon minimal vorschmecken kann. Und das auf eine folgende Art und Weise. Er hat gesagt, nächste Folie, der Sohn Gottes erschuf diese Welt, also diese Welt, jetzt geht es um dein Zuhause, deinen kleinen Minigarten, wo wir hoffentlich bald wieder Frühlingsblümchen sehen. Ja? Der Sohn Gottes erschuf diese Welt mit dem Ziel, nach Weihnachten dann, sich selbst in einem Abbild seiner großartigen Exzellenz zu kommunizieren. Das heißt, Jonathan Edwards hat gefragt, wozu gibt es Marienkäfer und wozu gibt es diese wunderbaren Tannenbäume? Ja, wenn du jetzt irgendwo einen Tannenbaum nach Hause holst, ja, Nadja und ich haben uns schon gesagt, weißt du was, nicht erst am 24. Wir wollen diesen Genuss, dass man die Tür aufmacht und dass es so schön nach Nadelbaum riecht. Ja, den wollen wir also spätestens ab 2. Advent. Warum hat Gott das gemacht? Warum riechen Tannenbäume? Weil Jesus Christus das so gemacht hat, um mit dem Tannenbaum ein Abbild seiner eigenen großartigen Exzellenz zu kommunizieren. Das heißt, Jesus Christus spricht in dem Augenblick, wo du deinen Weihnachtsbaum nach Hause holst. Die Schönheiten der Natur. Natürlich nicht so ein, mein Vater würde sagen, nicht so ein Kriebel wie zu DDR-Zeiten, ja? Sondern ein, der schön gewachsen ist, ja? Wo du auch anguckst und sagst, hohoho, ja, so, das sieht doch mal gut aus. Die Schönheiten der Natur sind in Wirklichkeit Emanationen, das heißt, sie sind in Wirklichkeit Ministrahlen oder Schatten der atemberaubenden Schönheit Gottes. Das heißt, wenn wir durch den Laubwald gehen, weißt du, ich genieße das, wenn, ich meine, ich mag das nicht, wenn der Herbst kommt, aber wenn die Blätter so einen halben Meter hoch sind, ja, und man so durchgehen kann und das macht so schön, ist das nicht ein total angenehmes Geräusch? Das hat Jesus Christus bewusst so gemacht, um sich selbst uns zu kommunizieren. Um zu zeigen, wie brillant er ist und wie angenehm er ist. Jonathan Edwards schreibt so, dass wenn wir Blumenwiesen und sanfte Meeresbrisen genießen, wir nur die Emanation, also so ein Ausgehen von dem Mühe, von dem Kosten, von wie Gott wirklich ist, die Emanation der angenehmen Güte von Jesus Christus wahrnehmen. Sodass, wenn wir die duftende Rose betrachten, seine Liebe und Reinheit sehen. Die grünen Bäume und Felder und das Singen der Vögel sind Emanationen seiner unendlichen Freude und Güte. Die natürliche Formschönheit von Bäumen und Sträuchern sind Schatten seiner unendlichen Schönheit und Liebreizes. Die kristallklaren Flüsse und die rauschenden Ströme bergen die Fußspuren seiner angenehmen Gnade und Freigebigkeit. Wenn wir das Licht sehen, die helle Sonne, und die goldenen Ränder einer Abendwolke betrachten wir einen Abriss seiner Herrlichkeit und Güte und beim blauen Himmel seine Milde und Sanftheit. Deshalb freue ich mich auch schon wieder im Urlaub, obwohl es schon wieder ein halbes Jahr hin ist. Ich sehne mich danach, ja, und es ist kein Geheimnis, ja, unsere Familie, wir lieben es, nach Griechenland zu fahren. Ich habe euch einfach ein Bild mitgebracht von einem unserer letzten Urlaube. Ich sehne mich, ja, die Emanationen seiner Güte und Barmherzigkeit zu schmecken, ja. Indem man einfach, ja, mit so einer schönen, gekühlten Cola, ja, wo so diese Emanation des Wassertropfens an der Glasflasche runter. Nee, also meine, ich schüttel den Wort, doch, ich mag Cola. Es ist okay. Nicht ganz so weit. Wo man einfach nur da sitzen kann und dieses Farbspiel zwischen grünen Pinien und blauem Meer und dieser Wechsel zwischen diesem Pinienduft, der diesem Meer herunterkommt, und dieser Salzbrise nach oben, dieses "So bist du, Jesus Christus". Das ist, wo ich wirklich so ein bisschen von Gott merke. Das hat Gott gemacht, um ihn zu schmecken und ihn zu kosten. Mir hat mal ein Gemeindemitglied, was ich wirklich lieb habe, gesagt, ich habe wirklich Schwierigkeiten, so ein bisschen daran zu denken, so, dass ich jetzt hier irgendwann mal diese Welt verlassen muss, und um bei Jesus zu sein. Ich mag die Vögel so sehr, wenn die so zwitschern, ich früh das Fenster aufmache. Ich mag das, auf meine Platane zu sehen im Frühjahr, einfach diesen gelben gefleckten, diesen weiß gefleckten Stamm und dieses frische Grün. Ich weiß gar nicht, muss ich das denn wirklich aufgeben? Und ich habe es ja nicht gesagt, aber ich habe drüber nachgedacht und habe mir gedacht, weißt du was? Das Vögelzwitschern dieser Welt und das grünste Grün kondensiert und expandiert auf unendliche Art und Weise ist das, was wir erleben werden, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden das Grün der Bäume wiedersehen. Wir werden das Zwitschern der Vögel wiederhören auf kondensierte und multiplizierte Art und Weise. Wir werden nichts verpassen, weil all das, was wir von ihm in einem Mini-Art und Weise schon schmecken, werden wir auf hochkonzentrierte Form von Angesicht zu Angesicht erleben. Halleluja. Gott hat was in diese Schöpfung reingesteckt, in die Schönheit, was ganz eigenartig ist. Der Mensch ist dazu geboren, Schönheit anzubeten. Deshalb gibt es übrigens den Playboy. Wirklich. Warum gibt's diese Zeitschrift? Weil Männer eine Sehnsucht in ihrem Herzen haben, wozu sie eigentlich geschaffen sind, von vollendeter Schönheit so fasziniert zu sein, dass sie das Ding anbeten. Und das Blöde ist eben, dass sie es auf eine illegitime Art und Weise sich an einem Ort suchen, wo man wieder nur einen Abriss von dem eigentlichen Original bekommen kann. Und eigentlich Gott unsere Sehnsucht nach Schönheit dazu verwendet hat, um uns zu ziehen zu ihm. So, der Playboy ist nicht legitim, aber jeder seine eigene Ehefrau und Ehemann ist legitim. Und warum? Ich meine, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, warum deine eigene Ehefrau so gut aussieht? Hast du schon mal drüber nachgedacht, warum, ja? Was ist das, ja? Diese, wie soll man das nennen? Diese Perfektion an formschönen Rundungen. Warum ist das so, dass das die Männer so begeistert? Weil es eine Emanation von der Herrlichkeit von Jesus ist, wofür Gott uns geschaffen hat. Und er will dich ein Stück von Jesus kosten lassen, indem du deine eigene Ehefrau genießt. Das heißt, in dem Augenblick, wo jetzt die Männer zu euch Frauen sagen, ich habe Sehnsucht nach der Emanation von Christi, ja? Wisst ihr genau? Wisst ihr genau, was passiert? Okay, lass uns schnell die Kurve kriegen. Lass uns ganz schnell die Kurve kriegen und zurück zu Jonathan Edwards kommen, ja? Die Fontäne, welche die Freude und das Vergnügen, welches die Seele hat, welches Gott sieht. Also die Seele, die Gott sieht, hat eine Freude. Ist genügend groß in Ewigkeit. So keine Angst, dass es jemals langweilig wird. den Menschen in Überfluss zu füllen, denn sie ist unendlich. Die Seele entdeckt mehr und mehr von der Schönheit, und hier kommt dieses Wort Beauty, und der Lieblichkeit Gottes in der Zukunft, wird aber die Quelle nie erschöpfen. Wir werden nie zu einem Punkt kommen und sagen, jetzt kenne ich alles, Jesus, jetzt weiß ich alles über dich. Sondern vorher trinkt ein Mensch die Ozeane leer, bevor er seine Fähigkeit so weit ausweitet, als dass er Gottes Exzellenz erfassen kann. Wir werden in Millionen von Millionen Jahren immer noch awestruck, also niedergestreckt sein von Wunder und Erstaunen darüber, wer Jesus ist. Nächste Folie. Der Himmel ist ein progressiver Status, in welchem die Heiligen und die Engel fortschreiten in Erkenntnis, Heiligkeit und Freude. Das heißt, Freude ist nicht statisch, sondern Freude wird kontinuierlich zunehmen. Die Freuden des Himmels lassen sich, oh, das ist auch interessant, Jonathan Edwards, nicht alle sofort von der direkten Kommunikation mit Gott ableiten, sondern erscheinen auch durch die gegenseitige Liebe und Freude der Heiligen aneinander. Das heißt, Jonathan Edwards sagt, es ist nicht so, dass wir nur so ich und du und mein Jesus, so, keine Ahnung, blick nur auf ihn, Gottes Herrlichkeit sehen, sondern wir werden die Exzellenz seiner vollendeten Perfektion erleben, indem wir einander haben. Indem ich Benjamin ansehen kann und seine Exzellenz, seine eigene Seele sehe, seine Taten sehe, das, was er erhört, wie er mit mir spricht, dass wir einander haben und werde an ihm etwas von seiner großen Größe entdecken. Und nicht nur mit ihm, sondern auch das, was wir machen werden. Das Essen, was wir essen werden. Den Apfel, den wir, keine Ahnung, was das für Dinge dann sein werden. Ja, wo wir, jeder Bissen wird uns etwas von seiner grandiosen Exzellenz kommunizieren. Jede Tätigkeit, die wir ausüben werden. Ja, das heißt, wir werden Gott dienen. Wer in unserem Dienen für ihn, all diese Dinge werden dazu da sein, um mehr und mehr von seiner Schönheit und Exzellenz zu sehen, zu schmecken und zu kosten. Ich habe Alba versprochen, heute nicht ganz so lange zu predigen, deshalb blätter ich jetzt mal ein bisschen. Oh. Vielleicht können wir zu der Folie gehen, wo es heißt, aller Neid und Eifersucht wird nicht existent sein. Hier ist noch was Tolles. Jonathan Edwards sagt, aller Neid und Eifersucht wird nicht mehr existent sein, aufgrund der Verwandtschaft der Heiligen miteinander und ihres Einandergehörens. Das heißt, wir werden eine übernatürliche Familie sein, im Sinne von, wir gehören zusammen, wir haben eine Beziehung und es ist fast so ein bisschen wie so, ja, du bist mein Sohn, ich bin meine Tochter, wir sind so eine Familie mit einem echten Zusammengehörigkeitsgefühl. So wie ein Vater oder eine Mutter sich an den Errungenschaften ihres Sohnes oder ihrer Tochter freut, mit einem Gefühl, dass diese Errungenschaften ihre eigenen sind, so wird im Himmel jede Art dieser, werden wir diese Art von Gefühle haben. Was sagt Jonathan Edwards? Er sagt, du guckst auf deinen Nächsten und du siehst, was er kann. Du siehst, wie Gott ihn hoch erhöht hat. Und du wirst überhaupt nicht neidisch sein, sondern du schaust auf ihn und freust dich über das, was er kann und wie glücklich er ist und was Gott ihm gibt, aufgrund dessen, dass du das Gefühl hast, so ähnlich wie es ist deine eigene Tochter, dein eigenes Sohn. Ja, ihr könnt das nachvollziehen, die ihr Kinder habt. Ja, wenn die Tochter eine Eins nach Hause bringt, das ist wie, als wenn du eine Eins geschrieben hättest. Ja, das ist ein Jubel und ein Trubel und ein Tanzen auf den Tischen und auf dem Sofa. Es ist dieses Gefühl, wow, du bist mein Sohn. Und so werde ich keinen Neid haben, über was Benjamin haben wird im Himmel, weil ich dieses Gefühl haben werde, hey, wir gehören doch zusammen, eine Familie, yippie, yay, oh yay. Letztes. Im Himmel ist es genau, vorletztes, im Himmel ist es genau umgekehrt als auf der Erde. Denn dort, je mehr Zeit vergeht, werden die Dinge jugendlicher und noch jugendlicher, das heißt vitaler, rüstiger, eleganter und hübscher. Wenn du denkst, dass du im Himmel ankommst, deine eigene dich selbst anguckst und denkst, wow, sehe ich gut aus, warte erstmal auf den nächsten Tag. Gott sagt, im Himmel ist andersrum. Hier vergammelt alles, hier wird alles alt. Im Himmel wird es anders sein. Je mehr Zeit vergeht, umso eleganter werden die Dinge, umso jugendlicher wird man, umso rüstiger und umso attraktiver. Du bist schon perfekt, 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 perfekt und siehst den nächsten Tag noch besser aus als den Tag vorher. Wirklich das Letzte jetzt. Es geht um Musik. und das ist gleich das Stichwort an die Musiker. Die herrlichste, schönste, yes, the most beautiful, und die perfekteste Art und Weise, wie wir angenehmes Einvernehmen zueinander ausdrücken auf dieser Welt, ist durch Musik. Also wenn wir mal wirklich so kommunizieren wollen, auf höchste Art und Weise, was wir fühlen und denken, nehmen wir die Gitarre, stellen uns unter das Schlafzimmer unserer Geliebten und singen Amore mio, ich liebe dich so sehr. Und das? Und jetzt sagt Gordon etwas Folgendes. Mir erscheint es jedoch wahrscheinlich, dass die verherrlichten Heiligen, nachdem sie ihren Auferstehungskörper erhalten haben, Wege des Ausdrückens ihres Einvernehmens haben, welches auf andere Grundlage den hörbaren Luftwellen beträgt, von denen wir noch keine Ahnung haben, sie aber bei weitem angemessener, harmonischer und genüsslicher sein werden, als die Natur des Klanges und der Töne jetzt fähig ist. Und die Musik der Heiligen wird in einem Medium stattfinden, welches erheblich fähiger ist, Modulationen in unendlich schöneren, exakteren Proportionen zu vermitteln als unsere grobe, dumple Luft. Das heißt, was Jonathan Edwards sagt, ist, hey, ja, so Johann Sebastian Bach, 1000 Violinen und Streichorchester, alles zusammen kabumm mit dem großen Dings und alle Leute sind hingerissen und sagen, wow, ist das toll, ja. Sagt, warte mal ab. Gott kann Materie entschaffen, die es möglich macht, uns zu kommunizieren, unser Singen, unseren Eindruck von dem, was wir haben, dass Musik in eine neue Dimension gehoben wird, weil es Möglichkeiten geben wird, Töne hervorzubringen, zu modulieren, die tausend und tausendmal fähiger sind, das auszudrücken, was wir empfinden werden, wenn wir von Angesicht zu Angesicht vor ihm stehen werden. Und ich habe der Band einfach gesagt, hey, gib uns mal eine Kostprobe davon. Nicht wirklich. Vielleicht können wir einfach in Dankbarkeit für wer Gott ist und was in unserem Leben getan hat, was wir jetzt schon wissen, was uns sein wird, einfach zu ihm kommen und sagen, Gott, was kommen wird, ist total genial. Ich liebe dich, dass du mich wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung und einem unkaputtbaren, total genialen Erbteil. Amen und Amen.